Wir kommen heute zu 1. Johannes 1, Abvers 6, aber des Zusammenhangs wegen lesen wir noch einmal ab Kapitel 1, Vers 1 bis zum Schluss des Kapitels. Darf ich bitten, Sven?
Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns.
Vielen Dank. Johannes beginnt seinen Brief mit, was von Anfang an war. Und er setzt also da ein, wo Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Wir haben letztes Mal aus Johannes 1, Vers 14 gelesen, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und 1. Johannes 1, Vers 1 macht klar, dass also das Kommen des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes in diese Welt, das war ein völliger Neuanfang. So wie 1. Mose 1, 1 beginnt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das war der Beginn dieses Weltalls, dieser Schöpfung. So ist durch das Kommen des Schöpfers als Mensch in diese Welt ein völlig neuer Anfang losgegangen. Und das meint er mit, was von Anfang an war. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Johannes bezeugt, er und die anderen Augenzeugen, sie haben Jesus Christus gehört, sie haben ihn mit den Augen gesehen, sie haben ihn ganz genau angeschaut und sogar berührt. Er kam als wirklicher Mensch in diese Welt. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, wir haben also mit dem Kommen des Herrn Jesus in diese Welt, also mit der Zeit der Evangelien, zunächst mal im Neuen Testament, haben wir die Zeit des Anfangs. Es gibt nämlich Leute, die sagen, mit dem Kommen von Jesus Christus habe die Endzeit begonnen. Und Ziel dieser Art von Erklärung ist zu sagen, wenn man heute spricht, wir leben in der Endzeit, dann treffe das nicht zu, als etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, denn seit 2000 Jahren sei Endzeit. Aber das stimmt nicht. Vor 2000 Jahren war Anfangszeit. Und es sollte ja eine lange Zeitepoche sein zwischen dem ersten Kommen des Messias in diese Welt, im Alten Testament angekündigt, der leidende Messias nach Jesaja 53 sollte zuerst kommen, um das Problem der Sünde zu lösen, und viel später der herrschende Messias, aber es ist derselbe Messias, der herrschende Messias sollte kommen, um alle Probleme der Welt zu lösen, die aus der Sünde heraus entstanden ist. Beim ersten Kommen sollte das Problem der Sünde gelöst werden und beim zweiten Kommen die Probleme, die aus der Sünde heraus entstanden sind. Aber eben diese lange Zwischenzeit ist so zu verstehen, am Anfang haben wir die Anfangszeit und am Schluss dieser langen Zwischenzeit die Endzeit. Also die Endzeit ist die letzte Epoche unmittelbar vor dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und auf der anderen Seite kann man sagen, das Kommen des Herrn Jesus mit dem Neuanfang war auch ein Abschluss. Und zwar das Ende des Alten Testaments mit der alttestamentlichen Offenbarung. Wenn wir kurz aufschlagen in Hebräer 1, da wird uns ganz kurz das Alte Testament zusammengefasst bis zu dem Kommen von Jesus Christus. Liest du Hebräer 1 bis 2a, also erste Hälfte.
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat.
Danke. Also, Gott hat früher sehr oft durch Propheten gesprochen, vielfältig. Und er hat es auf ganz verschiedene Arten gemacht, mit Träumen, mit apokalyptischen Visionen, mit Geschichtsberichten und so weiter. Darum auf vielerlei Weise hat er früher zu den Vätern geredet in den Propheten und jetzt ganz neu durch den Sohn, der gekommen ist. Und wann ist der Sohn gekommen? Hier wird gesagt,
am Ende dieser Tage.
Am Ende dieser Tage. Jetzt muss man genau lesen. Man darf nicht lesen am Ende der Tage. Denn der Ausdruck am Ende der Tage ist zum Beispiel in Daniel 8 und vielen anderen Stellen ein Ausdruck für die Endzeit, in der der König des Nordens schließlich Israel überrennen wird und das ganze Land verwüsten wird. Aber das hat sich bis heute nicht erfüllt. Aber hier steht am Ende dieser Tage, das sind die Tage des Alten Testaments, in denen Gott durch die Propheten vielfältig und auf vielerlei Weise gesprochen hat. Und das Kommen des Sohnes hat hier einen Abschluss gewirkt und darum ist das Ende dieser alttestamentlichen Tage. Aber gleichzeitig war das eben dieser Neuanfang. Der Schöpfer kommt in diese Welt und wird Mensch. Und darum sagt Johannes, was von Anfang an war. Hat jemand ausgezählt, wie oft mal er diesen Anfang erwähnt im ersten Johannesbrief? Ja, es ist eine einfache Zählarbeit, 8-mal. Und die Zahl 8 hat eine symbolische Bedeutung, wie alle Zahlen. Was bedeutet 8?
Mehr als vollkommen.
Ja, mehr als vollkommen. 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit, oder? Ja, 7 Schöpfungstage. Dann war alles vollkommen da. Und 8 ist der Neuanfang. Und das ist von der Musik her allgemein bekannt. Ja? Wenn man eine Tonleiter spielt von C auf, dann sind das 7 Töne, aber der 8. Ton ist wieder der gleiche, wie der C. Eine Tonleiter von Ass bis Ass wieder. Der 8. Ton ist wieder derselbe. Also mit dem 8. Ton haben wir einen Neuanfang. Und genauso die Woche, die beginnt in der Bibel, ab Sonntag, Montag und so weiter bis zum 7. Tag, der Sabbattag ist der 7. Tag und dann ist eben der Sonntag der Neuanfang. Ja, und darum 8-mal, das ist nicht zufällig, es ist eben der Neuanfang. Aber das Wort Anfang an sich, das kommt noch einmal vor und zwar in 1. Johannes 3, Vers 8, können wir gleich lesen.
Erst
Johannes 3, Vers 8.
Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte.
Danke. Also, hier ist mit von Anfang gemeint, nicht der Anfang von 1. Johannes 1,1, sondern
Genesis 1.
Ja, 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und nach diesem Zeitpunkt geschah der Fall des Luzifer. Und das war eben noch vor dem Sündenfall der Menschen in 1. Mose 3. Die ersten Menschen, Adam und Eva, wurden am 6. Tag geschaffen. Dann kam der 7. Tag und eine unbestimmte Zeit danach, aber sie hatten noch kein Kind. Bis dahin. Das ist ein Hinweis, dass es nicht so lange ging bis zum Sündenfall. Aber da erscheint Satan mit einem Medium, er missbraucht die Schlange, aber das macht klar, der Fall Satans war schon geschehen. Und 1. Johannes 3, Vers 8 sagt, er sündigt von Anfang an. Und das ist also noch in der Schöpfungswoche geschehen, sein Fall. Und der Sohn Gottes ist eben gekommen, haben wir gleich da gelesen, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und damit sollte der Herr Jesus einen Neuanfang schaffen durch sein Kommen in diese Welt. Ja, und ich möchte noch ganz kurz zurückkommen auf Vers 4, den wir letztes Mal schon betrachtet haben. Und da haben wir gesehen, dass Gott dem Menschen natürliche Freude gibt. Apostelgeschichte 14, da spricht Paulus zu den Heiden dort und sagt, dass Gott ihre Herzen mit Freude und mit Nahrung erfüllt hat. Also Gott gibt dem Menschen, auch der ihn nicht kennt, natürliche Freude. Aber diese Freude, die Johannes hier erwähnt, in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, ist von ganz anderer Qualität. Und darum sagt er in Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit unsere Freude völlig sei. Er spricht also von einer völligen Freude. Das Tiefste, was ein Mensch erleben kann. Und dieser Ausdruck, völlige Freude, kommt noch mehrmals vor in der Bibel. Wie viel Mal hat das jemand mal ausgezählt? Es lohnt sich, solche Themen aufzunehmen und dann systematisch durchzugehen in der Bibel. Die völlige Freude.
Bei dir ist Freude die Fülle.
Ja, ich meine jetzt mehr mal im Neuen Testament. Ja. Wo exakt dieser Ausdruck völlige Freude vorkommt. Ja. 16, Vers 24, aber auch schon Johannes 15, Vers 11, also in den Abschiedsreden des Herrn im Obersaal am Vorabend der Kreuzigung, da spricht er gerade dreimal über völlige Freude, wenn man sich das überlegt. Er weiß, am nächsten Tag wird er gekreuzigt werden. Und er spricht dreimal über völlige Freude. Also beginnen wir mit 15, 11. Und zwar müssen wir des Zusammenhangs wegen ab Vers 9 lesen.
Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde.
Also, diese völlige Freude hier, wie ist die möglich für uns? Was sind die Voraussetzungen? Können wir das kurz zusammentragen? Also es hängt zusammen mit dem Halten des Wortes Gottes. Wie? Ja, Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Du wolltest noch was anderes sagen? Genau, also er spricht sogar zuerst von der Liebe des Vaters zu ihm als ewigen Sohn. Und dann, eben Sven, sagt er, das Maß der Liebe des Sohnes Gottes zu uns ist genau gleich. So wie der Vater, der ewige Vater, den ewigen Sohn geliebt hat von jeher. Dieses Maß ist die Liebe des Herrn zu uns. Und dann eben kommt das mit dem Gehorsam dazu, eben kombiniert. Also das Bewusstsein der Liebe des Sohnes Gottes, unfasslich das Maß, wie der Vater ihn geliebt hat von jeher. Und das ist doch eine genügende Motivation, um ihm gehorsam zu sein, sein Wort einzuhalten. Und darum sagt der Herr, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Dann werdet ihr also gewissermaßen in dieser Gemeinschaft und in diesem Genuss der Liebe des Sohnes Gottes fortan darin bleiben. Und dann macht er klar, er selber hat ja auch als Mensch hier auf der Erde die Gebote des Vaters umgesetzt und gehalten. Und das sagt er uns, damit unsere Freude völlig wird. Also ein Leben ohne Kompromisse, dem Wort Gottes eben gehorsam und das im Bewusstsein der Liebe des Sohnes Gottes. Das führt einen Menschen zu dieser Erfahrung der völligen Freude. Und dann, schon jemand hat gesagt, die nächste Stelle ist Johannes 16, Vers 24. Da lesen wir des Zusammenhangs wegen von Vers 23.
Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei.
Ja, wovon ist da diese völlige Freude abhängig? Im Namen des Herrn Jesus bitten und dann auch erleben, wie diese Gebete erhört werden. Also Gebetserhörung nicht einfach so, sondern in seinem Namen. Und das bedeutet, dass man eben so betet, dass das, was wir von Gott erbitten, in Übereinstimmung ist mit den Gedanken und dem Wesen des Herrn Jesus. Und dann kann Gott das eben auch erfüllen. Und diese Erfahrung von Gebetserhörung ist ein zweiter Grund für völlige Freude. Und dann ein drittes Mal in diesem Gebet in Johannes 17, wo der Herr Jesus zum Vater betet als der ewige Sohn. 17, Vers 13, können wir das lesen?
Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben.
Jetzt kann man auch gleich beantworten, was ist der Grund für völlige Freude?
Jesu Reden zu der Welt, seine Rede.
Seine Rede? Jesu Rede, aber nicht zu der Welt, sondern dieses rede ich.
In der Welt.
Ja, in der Welt, aber welche Rede ist das, die er hier meint?
Ja, dieses Gebet.
Dieses Gebet von Johannes 17. Und dieses Gebet ist ja derart speziell, weil es uns den Schleier lüftet, und wir da hineinsehen können in die Beziehung, die der Herr Jesus zum Vater hatte von jeher. Wenn wir zum Beispiel lesen in Vers 4 und 5.
Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Ja, da spricht der Herr über seine Gemeinschaft mit dem Vater vor Erschaffung der Welt. Also vor dem Anfang von 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und er war da, in Gemeinschaft mit dem Vater. Also genauso wie in Johannes 1,1 im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dieser Ausdruck, das Wort war bei Gott, das drückt eben aus, dass der Sohn in Gemeinschaft war mit Gott, dem Vater. Er selber ist Gott, das Wort war Gott, aber er war in Gemeinschaft mit dem Vater, mit Gott Vater, darum das Wort war bei Gott. Und da spricht also der Herr Jesus in Johannes 17 darüber, wie er, der sich als Mensch so tief erniedrigt hatte, bis zum Tod am Kreuz, eben bittet, dass er als Mensch wieder verherrlicht wird, und zwar mit der Herrlichkeit, die er schon hatte, von Ewigkeit her beim Vater, ehe die Welt war. Und so lässt uns dieses Gebet also in die Tiefen der Gottheit hineinblicken. Vielleicht könnten wir noch etwas dazu lesen in Vers 24.
Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.
Und dann sagt er noch, gerechter Vater.
Gerechter Vater, ja.
Ja, und das Gebet ist ungewöhnlich. Ich hoffe, niemand betet von uns so. Aber der Herr Jesus als ewiger Sohn konnte so beten. Vater, ich will. Das geht für uns gar nicht. Ja? Wenn wir bitten, ist das nicht, ich will. Aber er, der Sohn, der in völliger Übereinstimmung ist mit dem Vater eins ist, kann dir sagen, Vater, ich will. Nicht wahr? Auch in Familien ist das unanständig, wenn Kinder sagen, ich will. Und da gibt es Väter, die sagen, wir haben keinen Willi. Also, niemand sagt da, ich will. Aber bitten ist etwas anderes. Und der Herr Jesus kann also als Sohn von Ewigkeit sagen, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Also er bittet, dass die Erlösten einmal bei ihm sein dürfen und dann seine Herrlichkeit in der Herrlichkeit des Himmels sehen dürfen. Und zwar, wie er als Mensch dann diese Herrlichkeit, die er schon als ewiger Sohn beim Vater hatte, wieder haben wird. Ja, was sollte er noch sagen, Sven?
Es tönte hier so, dass der Sohn vor den Vater tritt mit dem Ich will,
ja,
als wenn der Vater etwas anderes wollen würde. Aber heißt es hier nicht genau das, dass der Sohn so völlig mit dem Willen des Vaters übereinstimmt, dass er ihm zustimmt, Vater, auch ich will?
Genau, genau. Also dieses Ich will ist in völliger Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Genau. Und nicht ein Kontrast. Und darum sagte der Herr Jesus in Johannes 16, wie wir gesehen haben, und wir sollen bitten in seinem Namen. Und dann wird es erfüllt. Ja, und so ist natürlich Johannes 17 noch voll weiterer Reichtümer, die man da entdecken muss. Und wenn man sich darin vertieft und sich das aneignet als Glaubensgut im Herzen, dann führt das einen zur völligen Freude. Darum also Johannes 17, Vers 13, dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und meine Freude, sogar im Griechischen betont, nicht nur meine Freude, sondern meine Freude, das heißt also die Freude, die der Sohn Gottes in der Gemeinschaft mit dem Vater in seinem Herzen genoss, diese Freude sollten auch wir bekommen. Und das ist dann eben die völlige Freude. Die Freude des Sohnes Gottes. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Stelle. Und das ist eben 1. Johannes 1, Vers 4. Das haben wir letztes Mal erklärt, aber wir können das wiederholen. Was ist da der Grund zur völligen Freude? Ja, also Johannes sagt ja in den ersten Versen, dass er damals vor Jahrzehnten Jesus Christus gehört hat. Und du erinnerst nochmals, wir haben letztes Mal diese Perfektform angeschaut. Diese Form bedeutet, Wir haben damals gehört, aber ich höre es jetzt noch in meinen Ohren. Und wir haben mit unseren Augen gesehen, aber ich sehe es jetzt noch, auf 60 Jahre etwa danach, immer noch förmlich vor mir. Und dann sagt er eben in Vers 3, das, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Aposteln und Augenzeugen, Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das führt zu völliger Freude. Also wenn wir die Botschaft des Neuen Testaments, was die Apostel uns hier bezeugen über den Herrn Jesus, aufnehmen in unseren Herzen und Gemeinschaft haben mit den Aposteln, das heißt, wir unterstellen uns auch diesem apostolischen Wort, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. Und er sagt, wir Apostel haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und wenn ihr euch diesem Wort unterstellt und mit uns Gemeinschaft habt, dann ist es eine Gemeinschaft eben mit dem Vater und mit dem Sohn. Das führt zu völliger Freude. Aber wir merken, wie das zusammenhängt mit den Stellen in Johannes 17 und auch Johannes 16, Johannes 15. Und dann noch die letzte und fünfte Stelle im zweiten Johannesbrief. Das ist ein Brief, den Johannes an eine höher gestellte Frau schreibt. Er spricht sie an mit Kyria. Das wird übersetzt mit Frau, aber das heißt eigentlich Herrin. Also das ist eine hochgestellte, sozial hochgestellte Frau. Und an ihre Kinder. Und da warnt er sie vor Verführen. Und schließlich sagt er in Vers 12.
Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei.
Ja, was ist da? Das Rezept für wahre Freude. Gemeinschaft mit? Ja, mit dem Apostel hier und überhaupt zwischen Gläubigen, die mündlich miteinander austauschen. Und er sagt, wenn ich dann komme, das Wichtigste habe ich jetzt da im Brief geschrieben, aber es gibt noch andere Anliegen, die ich mit euch mündlich besprechen will. Und so hat er also vor, als Apostel dann diese Familie zu besuchen, Familienbesuch zu machen und mit ihnen zu sprechen. Und wir können sicher sein, dass er nicht über Autos sprach. Die gab es damals nicht, noch nicht. Aber manchmal haben wir das Gefühl, dass Gläubige, wenn sie miteinander zusammen sind, dann sprechen sie über Autos, über Ferien und über Geld. Ich weiß nicht, wie ihr das auch schon erlebt habt. Ist aber nicht überall so. Aber das, ich meine, man muss ja über alles Mögliche sprechen. Das ist wichtig, oder? Gemeinschaft hat und miteinander austauscht. Aber wenn Gläubige miteinander zusammen sind und sie nicht eben über den Herrn sprechen und über sein Wort, muss man sich fragen, ja, was, das war's jetzt. Also da bin ich schon so enttäuscht heimgekommen von Besuchen. Da war eigentlich ziemlich nichts. Und dann erlebt man eben auch nicht diese völlige Freude. Aber natürlich, wir sprechen über alle irdischen Sachen, ist ja wichtig. Und vielleicht braucht mancher sogar einen Rat, wie macht ihr das mit den Finanzen gut und nach dem Wort Gottes, ja? Das braucht alles. Aber eben der Herr und sein Wort muss Thema sein und er sagt, mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Ja, das war also ein kleiner Exkurs von 1. Johannes 1, Vers 5 ausgehend. Und jetzt wollen wir zum eigentlichen Thema kommen, ab Vers 6. Lies du nochmals Vers 6.
Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.
Noch Vers 7.
Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
Ja, jetzt sehr wichtig, immer wieder kommt dieser Ausspruch, wenn wir sagen. Und das muss man unterscheiden von, wenn wir bekennen. Ich war zum Beispiel in Vers 9 in unserem Kapitel, wenn wir unsere Sünden bekennen. Oder 1. Johannes 4, Vers 1. Oder 4, Vers 2. Es geht um das Erkennen von falschen Propheten, falschen Lehren. Ja.
Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott.
Ja, also bekennen hat einen ganz besonderen, würdevollen Ton im 1. Johannesbrief. Da geht es nämlich um etwas ausdrücken, das wirklich aus dem Herzen und echt herauskommt. Aber im Kontrast, wenn wir sagen, das wird immer wieder aufgenommen, wenn es da nur so um ein Sagen geht. Zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 3 und 4.
Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in diesem ist die Wahrheit nicht.
Ja, auffällig, er sagt nicht, wer bekennt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Nein, wer sagt. Also sagen ist etwas, was man noch schnell mal kann. Und darum hier Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit dem Vater, mit dem Sohn, und gleichzeitig wandeln wir in der Finsternis, dann lügen wir. Das geht absolut nicht zusammen. Und das war übrigens ganz wichtig. Ich habe letztes Mal erklärt, dass der 1. Johannesbrief ganz besonders die Irrlehrerbewegung der Gnostiker im Auge hatte, die am Ende, besonders am Ende des 1. Jahrhunderts und dann auch im 2. eine massive Gefahr war für die Gläubigen. Da kamen diese Leute in die verschiedenen Gemeinden hinein mit falschen Lehren. Und die haben auch behauptet, man muss total unterscheiden zwischen dem Körper und der Seele und dem Geist. Der Körper ist minderwertig, weil eigentlich alles Materielle in dieser Schöpfung ist minderwertig. Und was eigentlich anzustreben ist, ist das, was oben ist und das Geistige und das Höhere und auch die höhere Erkenntnis. Und es geht letztlich darum, dass man erlöst wird von diesem irdischen Körper. Ja? Und die haben dann so quasi unterschieden zwischen mein Geist und die höhere Erkenntnis, die ich habe, und dem Körper. Dass sie gesagt haben, mit dem Körper kann man eigentlich machen, was man will. Man kann auch einfach sündigen damit, aber das betrifft die Seele überhaupt nicht. Die Seele ist völlig, und der Geist ist nicht angreifbar davon. Und so waren das eben Christen, in Anführungsstrichen, die völlig locker vom Hocker lebten. Ja, wir konnten, das ist für mich kein Problem, das kann ich, und ich bin doch nicht so stur und so, und muss man ja nicht so eng sehen, ja. Und darum sagt Johannes, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also damit wird jeder entlarvt, der behauptet, ja, ich bin ein Christ. Ja, ich glaube auch an die Bibel, aber ja, das sehe ich jetzt alles nicht so eng, und das kann man auch, und das kann ich absolut vereinbaren mit meinem Glauben. Und man muss sagen, aber das ist Wandel in der Finsternis. Und dann wird er entlarvt. So lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das geht überhaupt nicht. Und dann im Kontrast, Vers 7, wenn wir aber in dem Licht wandeln, wirklich nach dem Wort Gottes und in der Liebe des Herrn Jesus, wie wir das vorhin gelesen haben, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Damit macht Johannes klar, auch wenn wir dem Herrn treu nachfolgen, bedeutet das nicht, dass wir einen Stand der Sündlosigkeit erreichen. Aber wir wissen, dass es immer eine Lösung gibt. Auch wenn Sünde in unser Leben hineingekommen ist, darauf kommen wir dann bei Vers 9 ganz direkt zurück, da gibt es die Möglichkeit der Reinigung durch das Blut des Herrn Jesus, und so wird diese Gemeinschaft völlig wiederhergestellt. Ja, letztes Mal haben wir doch gesehen, dass Johannes ein Ordnungsprinzip in seinem Brief angewendet hat, das geht nach den fünf Büchern Mose. Und zwar so, dass Abschnitt für Abschnitt immer eine Entsprechung ist in der Reihenfolge 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose und so weiter. Und das viermal, also vier Serien durch den ganzen 1. Johannesbrief durch. Übrigens, Petrus hat das auch angewendet beim 1. Petrusbrief. Dort sind es zweimal die Serie durch die fünf Bücher Mose. Ja, und wir haben gesehen, die Verse 1 bis 5 haben schöne Parallelen zu dem ersten Buch Mose, das ja mit der Schöpfung beginnt. Im Anfang schuf Gott. Und da beginnt es mit, was von Anfang an war. Und in dem Schöpfungsbericht geht es darum, beim ersten Tag, Gott spricht, es werde Licht. Und es war Licht. Und Gott scheidet zwischen Licht und Finsternis. Und hier haben wir Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also eine absolute Scheidung zwischen Licht und Finsternis. Da gibt es kein Zusammengehen und keine Vermischung. Und wir haben auch gesehen, wie der Jesus genannt wird, das Wort des Lebens. Im ersten Vers am Schluss. Das Wort des Lebens. Und Gott wird uns in 1. Mose 1 vorgestellt als der Gott, der spricht. Der durch sein Wort erschafft. 10-mal heißt es, und Gott sprach. Und Gott sprach. Aber auch immer wieder, und Gott sah. Gott schaut seine Schöpfungswerke an. Und hier geht es genauso um Sehen. Was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut. Vers 1. Und dann nochmals in Vers 3. Was wir gesehen. Und schon in Vers 2. Und wir haben gesehen. In 1. Mose 1 schaut der Schöpfer die Geschöpfe an. Und hier in 1. Johannes 1, Geschöpfe schauen den Schöpfer an. Ja, und Gott wird gleich in 1. Mose 1 als ein Gott vorgestellt, der nicht eine Person ist, sondern der Gemeinschaft hat in der Gottheit. Und darum sagt Gott in 1. Mose 1, lasst uns Menschen schaffen, in unserem Bild. Und hier geht es um die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus in Vers 3. Aber jetzt ab Vers 6 bis 10, da haben wir den Abschnitt, der parallel geht mit dem zweiten Buch Mose. Und wenn wir uns da nochmals vergegenwärtigen, Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis. Da gibt es also die, die in der Finsternis sind, und in Vers 7 die, die im Licht sind. In 2. Mose 10, Vers 21, lesen wir zusammen über die 9. Plage. Und das war diese dichte Finsternis von 3 Tagen. Ein massiver Schlag auf den wichtigsten Gott von Ägypten, nämlich Ra, der Sonnengott. Aber dichte Finsternis, weil der Gott der Bibel gesagt hat, jetzt gibt es Finsternis. Und dann lesen wir in 2. Mose 10, Vers 21 bis 23.
Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit eine Finsternis über das Land Ägypten komme, dass man die Finsternis greifen könne. Und Mose streckte seine Hand aus zum Himmel. Da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang. Sie sahen einer den anderen nicht, und keiner stand von seiner Stelle auf 3 Tage lang. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen.
Ja, das ist ein grandioser Kontrast. Das Volk Israel, das Volk Gottes, hat Licht in den Wohnungen. Und in Ägypten die totale, die absolute Finsternis. Und dieser Kontrast wird hier vorgestellt, eben wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, wandeln in der Finsternis, dann entsprechen wir eben dem verlorenen Ägypten. Aber wenn wir in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und so hatten die Israeliten in den Häusern Licht und auch Gemeinschaft miteinander und mit dem Gott Israels. Aber dann haben wir noch etwas weiteres. In Vers 7 sagt Johannes, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wo wird in der Bibel zum ersten Mal in Verbindung mit einem Opfer Blut erwähnt? 1. Mose 9, Vers 4. Sind das Opfer? Sondern es geht ja dort, das Blut wird erwähnt im Zusammenhang mit dem Schlachten von Tieren, die man isst, nicht wahr? Also das Blut wird schon erwähnt in 1. Mose. Aber in Verbindung mit Opfern wird das Blut nicht erwähnt. Bei der Opferung von Isaak. 1. Mose 22. 2. Mose 12 ist wirklich das erste Mal. Also nicht bei Abel, 1. Mose 4, nicht bei den Opfern von Noah, 1. Mose 9, nicht bei den Opfern von Abraham, 1. Mose 12, 1. Mose 15, auch nicht bei dem Opfer in 1. Mose 22 im Zusammenhang mit Isaak und dem Widder. Nie, nie wird das erwähnt. Das erste Mal in Verbindung mit Opfern, 2. Mose 12. Also gerade nach dieser Finsternis. Ja? Und zwar können wir lesen 2. Mose 12, Vers 7, Gottes Anweisung zum Passa.
Und sie sollen von dem Blut nehmen.
Oder schon Vers 6, Verzeihung.
Und ihr sollt es in Verwahrung nehmen bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel solle schlachten zwischen den 2 Abenden. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Türsturz tun, an den Häusern, in denen sie es essen.
Und dann vielleicht noch Vers 13.
Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage.
Ja, ist das nicht wunderbar, wie betont das Blut hier ist. Und es ist wirklich das Mittel, um errettet zu werden vor dem Gericht Gottes. Und Gott betont, sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und Johannes sagt also, von denen, die in der Finsternis wandeln, von denen, die im Licht sind, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das entspricht dem Blut des Lammes im 2. Buch Mose. Und gleich danach sagt er, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das wieder, nur sagen. Da behauptet einer, ich habe keine Sünde. Und dazu müssen wir noch Vers 10 lesen.
Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns.
Was ist denn der Unterschied? Ist es zweimal das Gleiche? Vers 8 und Vers 10. Wo hat es mit der Erbsünde vielleicht zu tun? Jawohl. Also Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, nicht keine Sünden, sondern keine Sünde haben, da geht es um die Erbsünde. Und was ist denn gemeint in Vers 10? Genau, da geht es also um die Tatsünden. Ja. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben. Also es ist eines, ich habe nie gesündigt. Ich habe das wirklich mal erlebt. Ich habe Traktate verteilt und da hat mir eine Frau in allem Ernst gesagt, ich habe noch nie gesündigt. Ja. Und das ist eines. Und das andere, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, müssen beachten, im Römerbrief, da wird ja systematisch das Heil in Christus vorgestellt, in den Kapiteln 1 bis 8. Und zuerst von Römer 1,1 bis 5, Vers 11, da zeigt Paulus auf das Problem, dass wir Menschen alle Sünden begangen haben. Römer 3, 22 am Schluss, und 23, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also da wird gesagt, alle Menschen haben Tatsünden begangen. Aber dann, ab Römer 5, Vers 12, beginnt ein neuer Teil. Und da wird gezeigt, es gibt nicht nur das Problem, dass wir Menschen böse Dinge getan haben. Und übrigens das, was man denkt, ist nach der Bibel auch eine Tatsünde. Eine Tatsünde in Gedanken. Aber Römer 5, Vers 12 zeigt, dass durch den Sündenfall die Sünde in die Welt gekommen ist. Und wenn man liest, dann auch weiter, Kapitel 6, 7, 8 im Römerbrief, dann muss man beachten, die Einzahl, die Sünde, meint nicht eine bestimmte Tat, böse Tat, die man gemacht hat, sondern die Sünde bezeichnet eine Natur, die wir von Adam geerbt haben. Und diese Natur drängt uns, Tatsünden zu tun. Und Paulus erklärt ab Römer 5, Vers 12, dass der Herr Jesus nicht nur für unsere Sünden gestorben ist, für die Taten, indem er unsere Sünden auf sich genommen hat am Kreuz, sondern er ist auch für diese böse Natur gestorben, um die Macht der Sünde in uns zu brechen. Aber er macht klar, auch durch die Bekehrung wird die Sünde nicht einfach aus unserem Körper entfernt, sondern sie ist immer noch da, auch als Gläubiger. Und das wird dann eben eindrücklich beschrieben in Römer 7 und 8. Und es wird auch gezeigt, dass der Gläubige zwar diese Natur immer noch hat, aber er muss ihr nicht mehr gehorchen. Er ist freigemacht von dieser Macht, er muss nicht mehr sündigen. Und darum kann man sagen, übertrieben, wenn ein Gläubiger sündigt, dann ist das ein Zugunglück. Und wenn ein verlorener Mensch sündigt, ist das eigentlich fahrplanmäßig. Ja, einfach etwas krass ausgedrückt, um zu zeigen, wie das ist, Sünde im alten Leben, Sünde im neuen Leben. Und das ist also ganz wichtig, diese Unterscheidung, die Sünde, also diese Macht in uns, die eben nichts anderes kann, als Sünden zu produzieren. Und darum wird sie genannt, diese Natur, die Sünde. Sie hat aber auch noch andere Namen. Wie wird sie auch noch genannt?
Das Fleisch.
Das Fleisch. Und warum der Name das Fleisch? Ja, weil diese böse Natur kann eigentlich für sich allein nicht aktiv sein, sondern sie braucht unsere Hände, um zu stehlen. Und sie braucht unsere Füße, um an einen falschen Ort zu gehen. Also die Sünde missbraucht den Körper und darum wird sie auch genannt das Fleisch. Aber man darf sie nicht verwechseln mit dem Körper, den Gott erschaffen hat und der in sich eine gute Schöpfung ist. Ja? Und darum wird eben das Wort Fleisch unterschiedlich gebraucht. Einfach für den Menschen als solchen. Darum heißt es in Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das bedeutet, dass der Herr Jesus ein wirklicher Mensch geworden ist. Aber es wird ausdrücklich gesagt, dass er die Sünde nicht in sich hatte. 1. Johannes 3, Vers 5.
Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm.
Ja, ein klares Zeugnis. Sünde ist nicht in ihm. Der Jesus hatte diese Erbsünde. Das ist also nicht eine Schuld, die wir geerbt haben, sondern eine böse Natur. Aber die hatte er nicht. Diese Versuchung von innen heraus hatte er nicht. Er hatte die Versuchung von außen, von Satan. Zum Beispiel in den 40 Tagen in der Wüste, Matthäus 4. Aber die Versuchung von innen, das kennen wir alle, aber er nicht. Und nun wird hier klar gesagt, eben, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Ja, Verzeihung?
Ja, hängt das auch damit zusammen, 1. und 2. Adam, dass die ursprünglich eigentlich die Sünde nicht da war im Wesen, und jetzt bei Jesus Christus ist es auch nicht da.
Ja, es wird ja... Genau, also der Adam wird bezeichnet als der erste Adam. Und er wurde erschaffen ohne die Sünde, aber brachte die Sünde in die Welt. Und Römer 5, Vers 12 zeigt dann aber, wie durch den Herrn Jesus, der in 1. Korinther 15 genannt wird, der letzte Adam, eben dieses Problem der Sünde gelöst wurde durch seinen Opfertod. Genau. Ja, und jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist bei uns nicht so aktuell, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Aber was da alles an Lehren kursiert, und auch in bibeltreuen Gemeinden, ich erwähne jetzt gerade den Namen nicht von einem Autor, der manche Bücher veröffentlicht hat, die sehr verbreitet sind, um nicht die, die es nicht gelesen haben, noch drauf zu bringen, unbedingt mal das zu lesen. Aber die, die das gelesen haben, die wissen dann, wovon ich spreche. Da behauptet ein Autor, er sei quasi mit seinen Büchern spezialisiert, um die Freiheit in Christus zu verkündigen. Er hat einen speziellen Dienst, missionarischen Dienst organisiert, und das ist spezialisiert auf dieses Thema. Und da wird gesagt, die Sünde ist nicht eine Natur in uns, sondern das ist eigentlich die Erinnerung an Gewohnheiten und das, was man gelernt hat im alten Leben. Aber quasi mit der Bekehrung sei quasi das gestoppt. Und natürlich könne ein Bekehrter immer noch sündigen. Also er sagt nicht, dass wir nicht gesündigt haben. Ja? Aber er sagt, wenn neue Sünden ins Leben kommen, ist das eigentlich eben aus der Erinnerung und den Gewohnheiten von früher. Und das sei die Sünde. Aber er leugnet, dass wir die Sünde als böse Natur nach wie vor in uns haben. Und der Apostel Paulus sagt in Römer 7, ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und er spricht über die in mir wohnende Sünde. Das ist nicht einfach Angewohnheit. Übrigens, sonst hätten ja die Kinder, die in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind, die haben schon genug Vorteile. Aber die hätten ja da einen fantastischen Vorteil. Vielleicht als Kind bekehrt, sagen wir mal mit 10. Und die Eltern haben auch eine gute christliche Erziehung gegeben. Also vieles haben sie auch dadurch, sind sie davor bewahrt geblieben, haben das also nicht gelernt, ja. Und ja, was bleibt dann noch? Aber wie ist das? Da kann eine in einer christlichen Familie wohlbehütet aufwachsen, sich bekehren und begeht später Ehebruch. Und macht seine Ehe kaputt. Ja, wie ist das möglich? Das hat er ja nie gelernt in den ersten 10 Jahren. Ja, weil die Sünde ist eben nicht einfach das Gelernte oder das wo man sich daran gewöhnt hat, sondern es ist eine böse Natur, die fähig ist zu allem Bösen. Und das muss man sich im Klaren sein als wiedergeborener Christ. Ich bin grundsätzlich zu allem Bösen fähig. Und da müssen wir aufschlagen, Galater 5, wo uns deutlich gezeigt wird, wie verdorben diese Natur in uns ist. Und die wird eben durch die Bekehrung nicht besser. Aber wir müssen ihr nicht mehr gehorchen. Galater 5, Vers 19.
Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden.
Danke. Also, das ist eine schreckliche Abbildung des Fleisches, eben ein anderer Name für die Sünde. Und dazu ist jedes Kind Gottes fähig. Wenn man sich nicht wirklich bewahren lässt und mit dem Herrn den Weg geht. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Der Ausdruck Zauberei. Im Griechischen steht Pharmakeia. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man in der Pharmazie keine Medikamente, keine guten Medikamente holen darf. Oder irgend sowas. Sondern Pharmakeia bezeichnet bei den alten Griechen den Missbrauch von Drogen, um das Bewusstsein zu verändern. Und dann eine zweite Bedeutung, die sich dann später daraus abgeleitet hat, ist jegliche esoterische, okkulte Praktik fällt auch unter Pharmakeia. Das ist hier gemeint. Und einmal habe ich eine E-Mail bekommen von einem jungen Mann, der hat mir gesagt, also ob ich ihm beweisen könnte, dass das Kiffen eine Sünde ist. Wie? Er war wirklich der Meinung, das sei da von der Bibel her kein Problem. Bitte, Pharmakeia. Und dann noch diese Aussage, von denen ich euch vorher sage, wie ich auch vorher gesagt habe, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Also dann wird klar, spätestens dann wird klar, dass das Kiffen keine Bagatelle ist. Und gehört eben in das, mit in das Okkulte und Esoterische. Und es ist auch so, diesen Gebrauch von, oder ich muss sagen, Missbrauch von Drogen, wo das Bewusstsein verändert wird, tut man auch eine Türe auf für die jenseitige, dämonische Welt. Und das erklärt dann auch viele Nebeneffekte, die eben aus solchem Drogenmissbrauch herauskommen. Wolltest du, Christoph, was sagen? Also ich wiederhole für den Livestream, die haben es nicht gehört. Ganz kurz zusammengefasst, wie muss man das einordnen? Jemand hat vielleicht als Evangelist gewirkt oder als Prediger und fällt dann in ganz schwere Sünde. Und einige Zeit ist es sogar verdeckt, nicht wahr? Und später kommt das plötzlich ans Licht. Nun, das beweist erstens, dass es wirklich so ist, dass jedes Kind Gottes zu jeder Sünde fähig ist. Und darum lesen wir auch in den Sprüchen, glückselig der Mann, der sich beständig fürchtet. Das heißt nicht, wir müssen in Angstzuständen leben, aber dass man sich selber nicht einfach vertraut, sondern dass man eben weiß, ich bin gefährdet und ich muss mich auch schützen gegen Dinge, die eine Gefahr sein können. Und da ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man ganz klare Regeln hat, wie man zum Beispiel mit Internet umgeht. Und wenn das nicht geht, dann muss man das Internet wirklich aufgeben. Man kann sie nicht einfach in Gefahr bringen. Und so ist es natürlich eine Tatsache, der Feind hat ein besonderes Interesse, gerade bei Gläubigen, die sehr exponiert arbeiten, die zu Fall zu bringen. Also muss man noch mehr aufpassen und sich selber auch misstrauen. Und eben, es zeigt, es ist so wichtig, dass man auch bei Anfängen eben sofort abschneidet. Und es ist so, wenn ein Gläubiger in schwere Sünde fällt, jetzt eben wie in diesem Beispiel, das du erwähnt hast, da sind ja immer wieder solche Skandale geschehen, auch in der jüngeren Vergangenheit. Und da muss man sagen, das kommt nicht einfach von einem Tag auf den anderen, sondern da steckt eine Entwicklung dahinter. Und es ist ganz grundsätzlich wichtig, was wir eben hier haben in Vers 9, also Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und da muss ich jetzt wieder etwas erklären, wie schon letztes Mal. Ich habe letztes Mal erklärt, die Aspekte im Griechischen, dass die verschiedenen Verbformen haben verschiedene Aspekte. Es gibt Formen im Griechischen, die drücken aus, die Handlung wird beschrieben einfach als Punkt, als Akt, als Handlung. Andere Verbformen beschreiben die Tat als einmalige Tat in der Vergangenheit, die aber in der Bedeutung anhält. Und dann gibt es eben den Durativ, der ausdrückt, die Handlung geschieht fortdauernd oder immer wieder. Und da haben wir jetzt ein wunderbares Beispiel. Letztes Mal in den ersten Versen habe ich ja besonders den Punktual und den Resultativ erklärt, anhand dieser Beispiele. Und wir haben hoffentlich einen geistlichen Gewinn gehabt daraus. Und jetzt hier der Durativ. Wenn wir sagen, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist ein Durativ. Das hat Bedeutung, wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen. Nicht nur einmal, sondern jedes Mal, wenn irgendetwas in unser Leben hineingekommen ist, das eben dann die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn stört oder sogar verunmöglicht, sofort in Ordnung bringen und sich nicht ein Konto aufhäufen lassen. Immer wieder. Ohne diesen Vers könnten wir gar kein Christenleben führen. Aber man muss sofort und auch die Anfänge sofort abschneiden. Wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und das ist jetzt auch ein Durativ, dass er uns die Sünden immer wieder vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Auch das ein Durativ. Und uns immer wieder reinigt, sauber macht von aller Ungerechtigkeit. Und das ist also ein ganz wesentliches Rezept, dass es eben nicht zu einem schweren Fall im Leben kommt, in dem man eben ständig am Aufräumen ist. Und auch im Zwischenmenschlichen natürlich Dinge ordnet und nicht einfach anstehen lässt. Wenn da etwas Handfestes da ist zwischen Geschwistern, eben auch da in Ordnung bringen. Und dann wird die Freude im Herrn erhalten. Diese völlige Freude in der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit den Gläubigen, die auch diesen Weg entschieden gehen wollen. Und dann kommt Kapitel 2, Vers 1 bis 2 noch zum Schluss.
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.
Ja, also hier kommen wir dann übrigens zum dritten Buch Mose. Hier geht es in diesen zwei Versen um das Sühnopfer des Herrn Jesus. Und das dritte Buch Mose, Kapitel 16, ist das zentrale Kapitel. Das dritte Buch Mose ist das Buch des großen Versöhnungstages. Das Buch der Opfer. Ja, und jetzt sagt Johannes den Gläubigen, die er damit meine Kinder anspricht, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Ja, natürlich sagt ihr, wer sagt, ich habe keine Sünde, betrügt sich selbst. Wer sagt, ich habe nicht gesündigt, das ist eine, der Gott zum Lügner macht. Aber das heißt nicht, dass man leichtfertig sein soll mit Sünde, sondern er sagt, eigentlich ist die Absicht dieses Briefes, euch eben vor dem Begehen von Sünde zu warnen. Und dann sagt er, und wenn jemand gesündigt hat, das ist jetzt ein Punktual. Also er sagt nicht, wenn jemand dauernd am Sündigen ist, sondern wenn das Zugunglück geschehen ist. Punktuell, ja? Und warum macht er das so? Eben um zu zeigen, dass Sünde nicht das Normale ist für Gläubige. Also wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, auch wenn heute versagt und morgen versagt und übermorgen versagt, aber wenn wir sagen, das ist doch normal, das ist einfach so. Nein, er sagt, wenn jemand gesündigt hat. Das zeigt, wie ernst die einzelne Tat ist. Aber da müssen wir nicht verzweifeln. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und da werden wir nächstes Mal näher darauf eingehen, was das bedeutet, konkret. Aber nur mal kurz, er, der Sachwalter, der Advokat im Himmel, ist bemüht, damit wir wieder zurechtkommen, wenn wir gesündigt haben, punktuell. Und er führt uns dazu, dass wir eben unsere Sünden bekennen und wieder diese Reinigung in Anspruch nehmen, sodass die Freude der Gemeinschaft eben wieder da ist. Die Sünde im Leben eines Wiedergeborenen führt nicht dazu, dass er wieder verloren geht. Aber die Gemeinschaft mit dem Vater wird getrübt. Eben, es geht um diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, die zu völliger Freude führt. Und Sünde macht diese Freude kaputt. Man kann nicht Sünde stehen lassen und in dieser Freude des Herrn vorangehen. Aber hier haben wir wunderbare Vorsorge. Der Abschnitt, der mit dem dritten Buch Mose, mit den Opfern parallel geht, zeigt, wie es Wiederherstellung gibt. Und auch das dritte Buch Mose zeigt eben in Kapitel 5, wenn ein Israelit gesündigt hatte, musste er ein Opfer bringen, er musste seine Hände auf das Opfer legen und seine Sünde bekennen. Mit Namen. Das ist genau das, was eben schon in Vers 9 erklärt wird, wenn wir unsere Sünden bekennen. Aber dann gibt es völlige Wiederherstellung, den Weg zurück zur völligen Freude. Ja, dann wollen wir hier schließen. Und nächstes Mal gehen wir weiter ab Kapitel 2, Vers 1 nochmals.